Peter Gingold ist tot. Damit verliert die Welt einen Kämpfer, der Zeit seines Lebens gegen Faschismus und Krieg, gegen Antisemitismus, Kapitalismus und Ungerechtigkeit protestierte. Am Samstag, den 28. Oktober 2006, starb Peter Gingold im Alter von 90 Jahren nach längerer Krankheit. Er wird in Paris im Familiengrab neben seiner Frau Etty beigesetzt. Peter Gingold ist vielen als Zeitzeuge, als unermüdlicher Redner auf Demonstrationen und Protestveranstaltungen, als Interviewpartner bekannt. Bis zuletzt ließ Peter Gingold keine Gelegenheit aus, Zeugnis abzulegen und sich zu engagieren. Peter Gingold wurde 1916 geboren und wuchs in Aschaffenburg und Frankfurt in einem jüdischen Elternhaus auf. Bereits mit 14 Jahren trat er der Gewerkschaftsjugend und dann dem Kommunistischen Jugendverband bei. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war der überzeugte Kommunist bereits 1933 im illegalen Widerstand aktiv. Während die Eltern und Geschwister nach Frankreich emigrierten, blieb Peter Gingold zunächst noch in Deutschland. Über den zunehmenden Antisemitismus im nationalsozialistischen Deutschland berichtete Peter Gingold der früheren Radio Z-Mitarbeiterin Sabine Haffner. Das Gespräch wurde als Zeitzeugnis insbesondere für Jugendliche geführt.
Als ich die Schule verlassen habe, ja, und das war 1930, also von heute her gesehen sind das mehr als 70 Jahre, ne? Und da hörte ich plötzlich so Sprüche von Leuten, die Braunhemden hatten und Hakenkreuze an den Ärmeln. Da wusste ich gar nicht genau, was das eigentlich sind, ne? Man sagt immer, das wären Nazi, ne? Und dann haben sie immer gebrüllt. Daran sind die Juden schuld. Die Juden sind unser Unglück, ne? Und mein Vater, ein Schneidermeister, er litt auch unter der Arbeitslosigkeit, bekam keine Arbeit, um Anzüge herzustellen. Nicht, ne? Und da habe ich eines Tages meinen Vater gefragt, habe ich gesagt, Papa, sag mal, ich höre immer, die Juden sind an allen schuld, weil es so viele Arbeitslosen gibt. Und dadurch gibt es auch viel Armut, denn wenn die Leute arbeitslos sind, dann haben sie auch kein Geld, dann können sie auch nichts kaufen. Wenn sie nichts kaufen können, dann leidet auch darunter der Geschäftsmann, nicht? Der Lebensmittelhändler, der Metzger, der Bäcker, nicht? Und so. Ne? Und die alle verarmen und du leidest ja auch und da höre ich immer, die Juden sind an allen schuld. Da fragte ich mal meinen Papa, sag mal, du bist doch auch Jude, bist du auch schuld? Da hat er mir gesagt, ja, weißt du, wenn es Armut und Arbeitslosigkeit und viel Elend gibt und so weiter, da sucht man sich immer einen Sündenbock. So hat mein Vater das erklärt und hat er gesagt, sowas braucht man dann immer, dass man jemanden zu einem Sündenbock hat, nicht? Damit die, die davon betroffen sind, von der Armut betroffen sind und sich auch dagegen wehren wollen, sich nicht gegen die wehren, die schuld sind, dass das entstanden ist, die Arbeitslosigkeit ist, sondern sich ablenken gegen einen Sündenbock. Hat man einen Anlass genommen dafür, wo man gesagt hat, jetzt geht's los gegen die jüdische Bevölkerung mit Gewalt. Da brannten die jüdische Gebetshäuser, die man Synagoge nennt, in allen Städten.
Peter Gingold selbst wurde bereits im Juni 1933 verhaftet, konnte nach der Inhaftierung jedoch nach Frankreich emigrieren. Dort lernte er seine spätere Frau Etty kennen. Peter Gingold war im antifaschistischen Widerstand und bei der französischen Résistance gegen die Nationalsozialisten aktiv. Er wurde mehrmals verhaftet und gefoltert, zwei seiner Geschwister und mehrere Verwandte wurden von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und ermordet. Die Befreiung von Faschismus und Nationalsozialismus erlebte Peter Gingold bei den Partisaninnen in Norditalien. Über die Bedeutung, die die Befreiung und der 8. Mai 1945 für ihn persönlich haben, erklärte Peter Gingold im Interview mit Heike Herzog von Radio Z am 8. Mai 2003.
Am 8. Mai war ich in Italien, in Turin. Ich bin dadurch nach Italien gekommen, weil ich an der Resistenza habe teilnehmen können, aus Frankreich dorthin geschickt und habe den Aufstand miterleben können. Der Norditaliener befand mich also an dem Tag in Turin. Er ist mir, bleibt mir unvergesslich. Klar, das ist der 8. Mai, einer meiner schönsten Tage in meinem Leben. Also wahrgenommen habe ich ihn eigentlich erst, als am einem Morgen unaufhörlich die Kirchenglocken läuteten. Die hörten nicht auf zu läuten. Und dann strömte die Bevölkerung Turin auf den zentralen Platz und wir feierten den ganzen Tag bis in die Nacht hinein.
Aber die Leute in Turin hatten ja auch schon sozusagen für sich zum Feiern den 25. April, oder?
Wir hatten schon den 25. April, aber dann war der 8. Mai nochmal gefeiert. Als Tag, also der jetzt der Krieg ganz zu Ende war und ich habe in meinen Ohren noch diese Mandolinenklänge, Bella Ciao, Avanti Popolo, Bandera Rosa, wir umarmten uns und ich habe an dem Tag viel, also nicht nur in meinem Inneren Jubel und Freude, sondern auch viel Trauer. Ich dachte an die, die diesen Tag haben nicht erleben können.
Und wann sind Sie denn dann nach Deutschland zurückgekommen?
Ich bin unmittelbar, also über einen Umweg, über Jugoslawien, weil ich nicht nur über den Brenner konnte, über Jugoslawien, Österreich bin ich dann nach Berlin und bald war ich wieder in meiner Heimatstadt in Frankfurt. Also es war so Wochen danach, nicht unmittelbar sofort. Aber ich weiß den Unterschied, wie der 8. Mai in der deutschen Gesellschaft aufgenommen wurde. Ja, es gab also nicht das Gefühl, die Menschen fühlten sich nicht befreit. Sie fühlten sich befreit vom Krieg, von den Ängsten, aber sicher, alles hat aufgeatmet, endlich Frieden, aber sie haben sich identifiziert, mehr oder weniger, mit der Niederlage des Nazireiches.
Wie hat sich das denn konkret geäußert? Woran haben Sie diese Stimmung bemerkt?
Das habe ich gemerkt bis in den Jahren, Jahrzehnten danach. Bei meiner Generation, der ich angehöre, dass sie bis sogar in der Gegenwart diesen Tag überhaupt nie sozusagen als Befreiung feierten und empfanden. Der Tag galt immer als Tag der Niederlage, der Schmach, der Kapitulation und nicht der Befreiung. Die Befreiung haben empfunden, die aus dem KZ kamen, aus den Zuchthäusern, aus den Gefängnissen. Die Menschen, die immer im Widerstand waren, auch im Untergrund, die immer gegen Hitler waren oder die aus dem Exil, für die war es die Befreiung, für mich war es die Befreiung. Aber für die Mehrheit der deutschen Gesellschaft war es doch die Niederlage.
Hatten Sie dann damit Probleme, wenn Sie Ihr Gefühl offen kundgetan haben? Was haben Sie da für Reaktionen gekriegt von Ihren Mitbürgerinnen?
Ja, habe ich natürlich. Das heißt, ich habe darüber überhaupt nicht reden können. Das war das eigentliche Problem. Ich habe, so wie ich das heute tun kann, in Schulen eingeladen, in Versammlungen bei der neuen nachgewachsenen Generation. Ich spreche gerne, am liebsten spreche ich immer über diesen 8. Mai, wie das für uns die Befreiung war.
Im August 1945 gingen Peter und Etty Gingold mit ihrer Tochter nach Deutschland und lebten seitdem in Frankfurt. Sowohl Etty wie auch Peter Gingold engagierten sich bei der KPD und der DKP. Peter Gingold war bei der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, unter anderem als Bundessprecher aktiv. Der Verfassungsschutz bescheinigte ihm ein zweifelhaftes Verhältnis zum deutschen Staat, während ihm die französische Regierung den Befreiungsorden von Paris verlieh. Peter Gingold ließ keine Gelegenheit aus, Zeugnis über die Zeit des Nationalsozialismus und seine Widerstandsaktivitäten zu geben und sprach insbesondere als Zeitzeuge vor Jugendlichen. Unermüdlich engagierte sich Peter Gingold auch für die Auflösung der IG Farben-Nachfolgeorganisation und für Entschädigungszahlungen für die ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Die Protestveranstaltungen bei den alljährlichen Aktionärsversammlungen von IG Farben in Abwicklung in Frankfurt wurden regelmäßig von der Polizei geräumt. Maßgeblich getragen wurden die Proteste von Überlebenden des KZ Auschwitz in Zusammenarbeit mit Organisationen wie den kritischen Aktionären oder der Koordination gegen Bayer Gefahren. Im Jahr 2000 trafen wir Peter Gingold beim Protest in Frankfurt und dokumentierten Ausschnitte aus seiner Rede.
Gegen den unerhörten, zum Himmel schreienden Skandal, und ihr seid alle hierher gekommen, um zu manifestieren, dass nach einem halben Jahrhundert dieser Mordkonzern sich noch weiterhin abwickelt, wie viel Blut an ihren Aktien klebt. Nun ist es an uns, es zu übernehmen, an uns, es immer wieder ins öffentliche Gedächtnis zu bringen. Nun erst recht werden wir stets da sein und dafür sorgen, dass es jeder weiß, Auschwitz ist IG Auschwitz. Die Mordfabrik gehörte zu IG Farben. Diese abscheulich zum Himmel schreiende Schande im Umgang mit den ehemaligen Zwangsarbeitern. Und zu diesen Schändlichkeiten, das muss ich heute auch noch sagen, gehört noch die Schande, dass von den führenden Politikern und den Medien jetzt erst der Rechtsextremismus entdeckt worden ist, als sie nun durch das Ausmaß von rassistischen Gewaltanschlägen den Standort Deutschland gefährdet sehen. Den Rechtsextremismus, den sie ja durch ihre Ausländerpolitik seit eh und je gefördert, ja ermuntert haben. Und nun zuhauf der Appell an die Zivilcourage. Und ihr alle, die heute hierher gekommen seid, bedürfen ja diesen Appell nicht. Denn ihr habt immer Zivilcourage gezeigt gegen den Rechtsextremismus und auch dafür die Diskriminierung und manchen Prügel der Polizei dafür einnehmen müssen. Und so reiht sich eine Schande nach dem anderen in diesem unserem Land. Und sie sind alle symptomatisch für das Verschweigen, Verharmlosen, Verdrängen der Vergangenheit, was ja immer deutlich macht, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist, wie diese Vergangenheit in unserem Lande lebt. Und so sage ich zum Abschluss, 1000 Gründen haben wir, immer wieder vor Ort zu sein, wo es zu Tage tritt, wie hier heute, damit nie wieder Faschismus, damit nie wieder Krieg und damit nie wieder Igelfarben. Danke euch.
An Deutlichkeit ließ Peter Gingold es nie fehlen und auch nicht an Optimismus. Trotz oder vielleicht eben gerade wegen des Kampfes gegen Krieg, Faschismus, Kapitalismus und Rechtsextremismus, den er Zeit seines 90-jährigen Lebens führte.